willkommen zu einer neuen Folge von Maklerin muss sein, dem Immobilienpodcast von Kerstin Kein. Hinter jeder Wand eine Überraschung. Das ist das Denkmal. Ja, hallo und guten Tag zu einer neuen Folge. Heute über das Thema Denkmal. Gehören Sie auch zu den Leuten, die so einen Traum hegen, sagen, ah, ich würde so gern mal in einer alten Mühle wohnen oder im alten Bauernhaus oder, ich weiß nicht, Jugendstil. Was gibt es denn noch so schöne Sachen? Ein kleines Jagdschloss, das haben wir tatsächlich mal verkauft. Vor vielen Jahren, mein Vater in Eberstadt, da gab es ein kleines Jagdschlösschen im alten Teil von Eberstadt. Das hatte ganz wunderbare Glasfenster, erinnere ich mich noch dran. Diese Glasfenster zeigten dann Szenen aus der Jagd und Botanik und Blumen. Also es war was ganz Besonderes, ein kleines Jagdschlösschen. Es gibt ja so Träume, es gibt so Wohnträume, die man hat, und Denkmäler gehören dazu. Das sind sehr häufig Immobilien, die natürlich auch eine Geschichte haben, eine besondere Wohnatmosphäre, ein Flair, aber sehr häufig sieht man das gar nicht mehr, denn unter Umständen ist das Denkmal als solches gar nicht zu erkennen, oder ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Bude ist so abgerockt, dass man erstmal sieht, oh, da muss man aber ganz, 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 ganz viel machen, bis das wieder in alten Glanz erstrahlt. Bei Denkmälern oder Häusern, die unter Denkmalschutz stehen, da geht es nicht nur darum, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Da geht es auch darum, dass man die Geschichte des Hauses weiterschreibt, dass man die Geschichte des Hauses freilegt, dass man sich da reinarbeitet und dass man, wie gesagt, dieses Haus in die nächste Dekade mitnimmt. Also je nachdem, wie alt das Haus ist. Wir hatten mal eine ganz alte, das war eine Bauernkarte im Odenwald, die war aus 1620. Also dieses Haus hat wirklich, denke ich, viel erlebt. Und es war mehr als interessant, da herauszufinden, wie da die Historie war und wer da vielleicht drin gewohnt hat. Man reiht sich dann da ein in eine Gruppe von Menschen, die über Jahrhunderte ein Haus bewohnt haben, mit allem, was dazugehört, mit den guten und den schlechten Erlebnissen, Taufe, Tod, Freude, Hochzeit, war alles Geburt. Früher war das ja noch ganz üblich, dass man zu Hause Kinder auf die Welt gebracht hat. Also Denkmäler, das ist etwas, was sicher nicht für jeden und für jede das Richtige ist. Aber wer sich auf diesen Weg begeben möchte, das sind auch sehr häufig Idealisten. Zum einen und zum anderen Leute, die wissen, dass sie für dieses Abenteuer auch womöglich eine Menge Geld brauchen. Ich habe mich mal mit einem Ehepaar unterhalten, die also über Jahrzehnte ein Fachwerkhaus wunderbar restauriert haben, aber die auch sehr ehrlich waren und sagten, ja, zwischendurch ist uns dann einfach auch das Geld ausgegangen. Wir konnten uns dann keinen Urlaub im Jahr leisten, auch mal ein paar Jahre am Stück nicht. Wir konnten uns auch kein neues Auto mehr leisten. Wir haben wirklich alles, was wir hatten, immer wieder ins Haus gesteckt. Uns war das wichtig, wir wollten es gerne so machen. Man muss auch verzichten können, um diese Geschichte des Hauses und den eigenen Lebenstraum da zu verwirklichen. Sie hören, wenn man das so erzählt, das sind Menschen, das sind echte Idealisten, die verfolgen eine Idee und die sehen auch im Denkmal eine, ich sag mal, soziale Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, Baudenkmäler auch zu erhalten, denn mit Häusern und Architektur erzählt ja auch, sage ich mal, eine Gesellschaft, die Menschheit, auch ihre eigene Entwicklung. Jetzt will ich Sie aber hier nicht voll sülzen und voll schwafeln, was es jetzt mit dem Denkmal auf sich hat. Im Endeffekt gibt es auch Leute, die sagen, was willst du denn, ist trotzdem vier Wände und ein Dach. Das ist so, aber trotzdem haben Denkmäler schon Besonderheiten. Und auf diese Besonderheiten will ich Sie jetzt ein bisschen sensibilisieren und davon berichten. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass man manchmal gar nicht mehr sieht, dass es ein Denkmal ist. Das hatte ich tatsächlich mal, dass mir ein Kunde erzählt hat, der hätte vor Jahren ein Haus gekauft und der Verkäufer, es war ein Privatverkauf, hatte ihm nicht gesagt, dass dieses Haus in der Denkmalliste gelistet war. Ihm war das also als gar nicht so bewusst, und nachdem er das Haus übernommen hatte, erzählte ihm dann ein Nachbar, weil er ihm dann wohl erzählt hat, was er da alles vorhat, was er da verändern will, da sagte der Nachbar, nein, da müssen Sie jetzt aber erstmal zur Denkmalbehörde gehen und das abklären. Da sagt er, wieso Denkmalbehörde, wieso, was muss ich mit denen abklären? Da sagt er ihm ja, das Haus steht in der Liste der denkmalgeschützten Häuser. Und da war erstmal in dem ersten Moment das Gesicht lang und die Freude währte kurz, denn diesem Erwerber wurde relativ schnell klar, dass er jetzt vielleicht sich unter Umständen Probleme eingekauft hat. Der Verkäufer, der tat so, sagte er mir, als ob er von nichts gewusst hätte. Und er sagte, jetzt da anfangen, langwierig dem nachweisen zu wollen, dass er das ihm irgendwie verschwiegen hat, wollte er auch nicht. Dann auf zur Denkmalbehörde. Von daher mein erster Tipp an Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Objekt vielleicht denkmalgeschützt ist, dann stellen Sie doch eine Anfrage bei der diesbezüglichen Behörde. Ich werde Ihnen nachher, was heißt nachher, ich werde in die Shownotes Ihnen noch ein paar Links reinpacken, wie Sie sich über das Thema dann noch weiterführend informieren können. Also der erste Blick in das Register, ist denn dieses Objekt denkmalgeschützt oder nicht? Manchmal finden Sie dann heraus, na gut, das Haus an sich hat jetzt keinen Denkmalschutz, aber vielleicht hat eine Ecke oder zwei, drei Häuser am Stück einen sogenannten Ensembleschutz. Auch da müssen Sie dann abklären, worauf sich dieser Schutz dieses Ensembles dann bezieht. Bei denkmalgeschützten Häusern können ganz unterschiedliche Teile vom Denkmalschutz überzogen sein. Das kann also im gängigen Fall die Fassade sein, die Fassadengestaltung. Es kann aber auch wirklich sein, dass Sie innerhalb des Hauses Dinge nicht verändern dürfen. Unter Umständen dürfen Sie auch den Grundriss nicht verändern. Den Fall hatte ich auch mal, da wollte jemand die kleinteiligen Zimmer, die in dem Haus waren, die wollte er gerne zu großen Zimmern vereinen, um einfach mal ein bisschen eine großzügige Wohnfläche zu bekommen. Aber da spielte der Denkmalschutz nicht mit, denn das wäre ein zu massiver Eingriff in dieses Haus gewesen. Und das wollte man damals nicht. Ja, jetzt bin ich ja schon beim Thema der Denkmalschutzbehörde. Und wenn ich Ihnen etwas, ja, was heißt raten darf. Ich habe persönlich nur sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Denkmalbehörde gemacht. Man sollte die jetzt wirklich als Partnerin und Partner sehen. Da sitzen Menschen, die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes, als sich mit Denkmälern zu befassen. Sind häufig auch sehr erfahrene Leute, wirklich Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet, haben großes Fachwissen, haben natürlich auch die entsprechenden Kontakte. Deren Motivation ist es, diese Häuser auch zu erhalten. Und da kommt natürlich dann häufig der Konflikt, auf den kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr zu sprechen, zwischen den heutigen Anforderungen energetischer Art, aber auch Wünsche und ja, Vorstellung des neuen Erwerbers. Und das manchmal geht nicht so gut überein mit dem, was die Denkmalbehörde gerne möchte. Sie müssen sich da einfach darauf einrichten, dass das zu Diskussionen kommen kann und dass Sie vielleicht auch manche Stunde mit dem Denkmalpfleger, mit der Denkmalpflegerin zusammensitzen, um einen Kompromiss zu finden. Und darum geht es auch bei Denkmälern. Es geht darum, Kompromisse zu finden. Jetzt hatte ich also schon gesprochen, Fassadenschutz beim Denkmal, das ist so ein, ja, ich hätte beinahe gesagt, ein Klassiker. Das kann sogar auch sein, welche Farbwahl, das kann sein, welche Art des Verputz, welche Qualität, welche Baumaterialien. Das ist also nicht, dass Sie da einfach in einen Baumarkt fahren können und kaufen dann also eine gängige Fassadenfarbe und malen da mal Ihr Haus mit an, das funktioniert dann nicht. Sondern Sie müssen unter Umständen auch klären, was für ein Putz dann auf die Fassade darf. Beziehungsweise es kann Ihnen auch passieren, das hatte ich auch schon mal, dass der Putz nicht abgeschlagen werden durfte, sondern entsprechend fachgerecht ergänzt und ausgebessert werden musste, weil auch der Putz unter Denkmalschutz stand. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, das ist aber ganz schön kleinkariert, jetzt auch noch der Putz. Aber das war die Besonderheit dieses Hauses und deswegen wurde das verlangt. Denken Sie sich natürlich auch, das kann womöglich auch nicht jeder Malerbetrieb und so ist es auch. Beim Denkmal müssen Sie häufig überlegen, was für ein Fachbetrieb könnte mir da weiterhelfen. Nicht jeder Betrieb ist in der Lage, diese alten Techniken anzuwenden und hat auch da entsprechend ausgebildetes Personal. Die Denkmalbehörde hat aber wiederum Kontakte zu Handwerkern, die auch zum Teil sich auf Dinge spezialisiert haben und die können Ihnen da auch schon auch weiterhelfen. Beziehungsweise, wenn Sie einen Handwerker haben, der bereit ist, sich auch mit anderen auszutauschen, das habe ich auch schon erlebt, dann gibt es da ganz interessante Synergieeffekte, dass man zusammenarbeiten kann und jeder so seine eigene Expertise da einbringen kann. Dacheindeckungen, Fenster tauschen. Das sind alles so Sachen, die kann man nicht einfach so machen. Das müssen Sie vorher mit der Denkmalbehörde besprechen. Und sollten Sie das nicht tun und sagen, naja, was frage ich die jetzt nicht gerade groß, kann da ein paar Fenster kaufen und pack die da rein. Na, das können Sie eben nicht. Ich meine, Sie können es machen, aber wenn dann die Denkmalbehörde dahinter kommt, dann verlangen die von Ihnen Rückbau. Und das kann auch unter Umständen mit Bußgeldern belegt sein. Das sollte man sich also tatsächlich zum Teil dann schon überlegen, ob man das will. Das ist einfach das Wesen. Beim Denkmal muss man vorher überlegen, was habe ich vor, in welcher Ausfertigung muss das sein. Und da sollte man halt vorher mit der Behörde sprechen. Gerade bei Dacheindeckungen, mit welcher Art von Eindeckung. Wenn das zum Beispiel vorher ein Schieferdach war, werden Sie jetzt nicht einfach mit dem Ziegeldach daherkommen können. Das wird nicht funktionieren. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, das sind ja dann alles irgendwie so Sonderwünsche, die ich da umsetzen soll. Das ist ja auch finanziell dann eine Frage. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Deswegen sagte ich vorhin, Denkmal ist auch eine Frage des Geldes. Früher, ich sage jetzt mal so vor 15, 20 Jahren, da gab es schon noch den einen oder anderen interessanten Zuschuss. Aber die Zuschüsse in der Zwischenzeit, die sind nicht mehr so üppig. Das muss man ganz klar sagen. Bei Denkmälern muss man einfach auch das aus steuerlicher Sicht sehen. Und das spare ich ja in meinem Podcast aus. Das habe ich Ihnen ja jetzt schon mehrfach gesagt. Steuerliche oder juristische Empfehlungen oder Beratungen kann ich Ihnen hier keine erteilen. Da sollten Sie einfach mal mit Ihrem Steuerberater, Ihrer Steuerberaterin sprechen, wie das steuerlich für Sie Auswirkungen hat, wenn Sie ein Haus kaufen, das Denkmalschutz hat. Von der Stange gibt's also nichts. Das heißt, ein normales Kunststofffenster, zweifach, dreifach verglast, irgendwie in Kunststoffweiß, das können Sie da nicht einfach reinsetzen. Da gibt es zum Beispiel auch Auflagen, dass es ein Holzfenster sein muss oder ein Sprossenfenster sein muss. Besondere Abmaße. Vielleicht ist das Fenster auch besonders in seiner Ausgestaltung gewesen und Sie müssen sich da annähern. Das sind alles Themen und das sind dann auch immer mehr Kosten. Darauf muss man sich einstellen und unter Umständen dauert es auch, bis Sie so ein Fenster dann mal beibekommen. Also das ist dann schon einfach eine größere Aufgabe oder Sie müssen auch herausfinden, wo könnte ich denn so ein Fenster bestellen. Man muss als Eigentümerin und Eigentümer eines denkmalgeschützten Hauses sich in diese Materie wirklich auch mit Freude einarbeiten. Da gibt es Foren, da gibt es Bücher, da gibt es alle möglichen Varianten, wie man sich heute da Informationen zusammensuchen kann und Netzwerke mit anderen bilden, die ja vielleicht diesen Weg schon gegangen sind und dieses Problem, was Sie jetzt eben auch haben, vielleicht schon hatten und entsprechend jetzt auch dann die Kontakte schon aufgetan haben. Also meine Erfahrung ist, dass Menschen, die sich mit denkmalgeschützten Objekten befassen, sehr gute Netzwerker sind und da auch tatsächlich untereinander Kontakte austauschen, beziehungsweise auch Handwerker fahren zum Teil große Strecken innerhalb des Landes, weil ihre Expertise irgendwo gefordert und verlangt wird. Ich hatte mal jemanden, der war ein Fachmann für Schwammbearbeitung, Schwammbekämpfung im Fachwerk. Schwamm ist ja, wie Sie wissen, eine Art, das ist ein Pilz, der ein Haus befallen kann, aber sehr häufig halt hauptsächlich in Verbindung mit Holz ist. Und man muss sagen, wenn ein Haus Schwammbefall hat, früher war es dem Untergang geweiht. So hat man das eigentlich auch wirklich ausgedrückt, denn man konnte Schwamm fast nicht sanieren. Das musste sogar der Gesundheitsbehörde gemeldet werden. In der Zwischenzeit kann man Schwamm sanieren. Das ist zwar immer noch sehr kostenintensiv und sehr arbeitsintensiv, aber es geht. Und ich habe mal einen Handwerker kennengelernt, der in Quedlinburg, das ist ja im Harz, eine wunderbare Fachwerkstatt, dort in Quedlinburg dann entsprechend Schwammsanierungen an diesen alten Fachwerkhäusern vorgenommen hatte. Und mein Erwerber von einer Immobilie, der hatte diesen Kontakt dann aufgetan und dadurch habe ich den dann kennengelernt. Also wie gesagt, man muss netzwerken können und muss einfach nachfragen können, wie der eine oder der andere Probleme für sich gelöst hat. Sie werden aber merken, Sie werden ganz schnell Ihr eigener bester Experte. Es ist wirklich so, wenn man mit Herzblut an die Sache rangeht. Ich habe einen Kunden, der seit 10 Jahren in Nordhessen eine Mühle restauriert und sagt, er wäre am Anfang eigentlich jetzt gar nicht aus dieser Baubranche oder handwerklich. Natürlich wäre er schon ein bisschen begabt gewesen, aber in der Zwischenzeit hat er sich ein Fachwissen angeeignet, was Lehmputz und Stroh-Lehmverbindungen anbelangt und Kalkmischungen und Farbe auf Quarkbasis. Es ist unglaublich. Also wenn man mit dem in der Zwischenzeit spricht, wie der wirklich sein eigener Experte wurde in diesen Dingen, dann muss ich sagen, ja, das ist, der braucht auch nicht in Urlaub fahren, ist auch jemand, der sagt, Urlaub brauche ich nicht, ich bin einfach froh, wenn ich an meiner Mühle arbeiten kann und irgendwann habe ich es dann auch vielleicht mal so weit und kann da auch einziehen. Aber das ist wirklich ein Rat von mir, werden Sie Ihr eigener Experte, werden Sie Ihre eigene Expertin. Sie werden sich natürlich immer Leute zur Seite stellen, aber nur zu sagen, mach du, meine Welt ist das nicht, damit werden Sie, glaube ich, bei einer Denkmalsanierung nicht weiterkommen. Ich sagte ja schon, Denkmalobjekte sind speziell. Zum Beispiel sind sie auch von der Energieausweispflicht ausgenommen. Ja, das lässt sich ja auch ein bisschen nachvollziehen. Also unter Umständen mit so einem alten Fachwerkhaus, wo es durch jede Ritze zieht, da kann man jetzt sagen, ich glaube, so dunkelrot könnte der Energieausweis gar nicht werden, wie er dann bei diesem Objekt wäre. Also das ist, wenn man will, vielleicht ein Vorteil. Sie sind also nicht verpflichtet, einen Energieausweis vorzulegen. Nichtsdestotrotz sitzen Sie dann abends in ihrem Haus und es zieht wie Hechtsuppe, wie man sagt. Und Sie können sich eigentlich die Haare am geschlossenen Fenster föhnen, weil es so durchzieht. Also das ist natürlich die andere Seite. Wie saniert man auch gerade heute unter energetischen Gesichtspunkten so ein Denkmal? Da braucht man auch jemand, holt man sich Beratung, wie man auch Fördermittel da entsprechend beantragen kann. Es sind schon Herausforderungen am Ende des Tages, wenn man sich, glaube ich, wirklich ganz durch diesen ganzen Dschungel durchgearbeitet hat, hat man unter Umständen etwas geschafft, worauf man auch stolz sein kann. Vor 2 Jahren habe ich in Alt-Allertshofen ein altes Bauernhaus verkauft. Das war auch im Denkmalbuch gelistet vom Land Hessen. Und was war jetzt das Besondere daran? Das hatte also eine exponierte Lage und war also damals von einem Großbauern das Anwesen und dominierte schon auch aufgrund seiner Größe so ein bisschen den Ortsteil Alt-Allertshofen. War aber in der Zwischenzeit leider auch schon sehr, sehr stark angegriffen. Ich will nicht sagen, verfallen war es nicht, aber es war sehr stark angegriffen. Ich hatte dann diverse Besichtigungen. Schlussendlich hat es jemand gekauft, die das ganz, ganz wunderbar restaurieren gerade. Und es geht einem das Herz auf, wenn man da vorbeifährt. Aber ich hatte auch Leute, die gesagt haben, ach, also eigentlich müsste man es ja abreißen, es taugt ja nichts mehr. Und das geht halt eben einfach nicht. Ich war dann mit dem Denkmalpfleger dort und habe mich auch von dem vor Ort beraten lassen. Und er sagte also, Abriss ist nur wirklich in den ganz seltensten Fällen. Also wir haben schon auch die Auflagen an Häuser gestellt, wo man jetzt wirklich, wirklich sagen würde, oh, pff, also da ist ja nicht mehr viel los. Darum geht es beim Denkmal. Diese Objekte sind geschützt. Sie haben eine Besonderheit aufgrund ihrer Lage oder, wie gesagt, ihrer Geschichte, der Menschen, die dort mal gewohnt haben. Und von daher dieses schnell, dann reißen wir es halt ab, das funktioniert nicht. Wenn ein Objekt, Gütesiegel hätte ich beinahe gesagt, Denkmal hat, ist das ganz, ganz schwierig, das aus dieser Liste wieder rauszubekommen. Genauso schwierig ist es auch, ein Denkmal, ein Haus in die Denkmalliste hineinzubekommen. Ich hatte auch mal einen Kunden, der hat in Wauch in einem wunderbaren Haus gewohnt und sein Traum war es immer, in einem denkmalgeschützten Objekt zu wohnen und er glaubte also, dass das Haus, das er da hatte, entsprechend Qualität hätte und er hat da wirklich viel versucht, aber es ist ihm schlussendlich nicht geglückt. Also das ist auch die Kriterien, warum ein Haus Denkmalschutz bekommt und weswegen nicht. Das ist wie mit dem alten Auto. Nicht jedes Auto, das 30 Jahre alt ist, wird ein Oldtimer. Ja? Also da muss auch eine Besonderheit vorliegen, damit man dieses Qualitätszeichen, damit man diese Auszeichnung bekommt. Und so ist es auch mit Denkmälern. Lassen Sie mich doch noch zum Schluss mal ein paar Worte darüber verlieren, wenn man so ein Objekt vermieten möchte. Ich habe mal so zurückgedacht, wie häufig hatte ich das eigentlich? Also denkmalgeschützte Häuser in der Vermietung. Stilwohnungen in Mehrfamilienhäusern, jetzt sage ich mal in den bekannten Stadtteilen von Darmstadt, jetzt ein Fassadendenkmalschutz drauf lag, das hatte ich jetzt schon natürlich mehrfach. Das ist nicht das Thema. Aber mal so, ich sage mal, das Thema Mühle, da hatte ich mal was vor Jahrzehnten in Eberstadt. Aber besonders häufig eben nicht. Wer so etwas kauft, zieht im Allgemeinen selbst rein. Wenn Sie es aber doch vermieten wollen, dann ist natürlich da schon entscheidend, dass Sie da auch Mieter finden, die Ihre Denkmalidee mittragen und sich mit den Gegebenheiten auf dem Grundstück oder mit den Gegebenheiten des Objekts natürlich dann auch anfreunden und auch identifizieren. Da ist nicht immer alles perfekt und das muss dann natürlich der Mieter und die Mieterin auch wissen. Da sind alte zum Beispiel Holzstufen drin, die knarren oder alter Holzboden oder manche Dinge kann man nicht so lösen wie jetzt in einem Neubau oder in einem Haus, das irgendwie nachträglich 70er Jahre gebaut wurde, 60er Jahre und wenn man da was nachrüsten muss, dann ist das weniger ein Problem. Beim Denkmal ist es, bei denkmalgeschützten Objekten kann es unter Umständen sein und da komme ich wieder auf meinen Spruch ganz vom Anfang, hinter jeder Wand eine Überraschung. Sie können womöglich nicht einfach ein Bild aufhängen, weil die Wand das gar nicht hergibt, dass Sie da ein schweres Bild hinhängen. Da müssen Sie Leute finden, die das halt mittragen, die das verstehen und das auch schön finden. Und dann kann es auch sein, dass Sie eine höhere Miete erzielen, als jetzt, wenn das jetzt ohne Denkmal wäre. Also besondere Immobilien haben natürlich immer die Chance, wenn man den richtigen Mieter, Mieterin findet, dass man damit eine höhere Rendite erzielt. Im Endeffekt muss man es rechnen zwischen dem, was man einnimmt, zwischen dem, was man investiert hat. Das ist beim Denkmal ganz bestimmt besonders, dass man auch eine Rücklage für sich selbst bildet, weil, wie gesagt, es ist so ein kleines Sparschweinchen. Man muss halt immer wieder gucken, dass man genug in der Tasche hat, um es wieder auszubessern und wieder auf den nächsten Stand zu bringen. Von daher mein Tipp, als Renditeobjekt ist es vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt ratsam und deswegen findet man auch nicht so häufig. Aber wenn man es vorhat, warum denn nicht? Dann muss man es, wie gesagt, nur seriös rechnen, dass einem hinterher nicht das Geld ausgeht. So, das soll es für heute mal gewesen sein. Denkmäler, ein wirklich spannendes Thema. Ich persönlich mag das sehr. Ich freue mich immer, wenn mir so ein Objekt angeboten wird. Passiert nicht so häufig, sage ich auch dazu. Aber wenn, dann ist das immer eine schöne Sache. Ich fahre selbst auch immer sehr gerne in den Hessenpark und schaue mir Fachwerkhäuser an. Das ist so, da hängt so ein bisschen mein Herz dran. Und von daher, als ich da vor letztes Jahr dieses wirklich schöne Objekt in Alt-Allertshofen verkaufen durfte, ja, das ist für mich was ganz Besonderes. Das macht mich auch immer dann stolz. Und wenn man dann da wieder vorbeifährt und sieht, wie das Haus wieder belebt wurde und auch wieder neue Leute einziehen und da vielleicht die nächste Generation dann sich da, sage ich mal, im Hof dann da rumspringt und spielt, dann finde ich immer, ja, dann ist man doch ein Teil eines Größeren. Manchmal hat man das doch auch mal als Maklerin, dass man dann sagt, naja, hier hat doch alles gepasst, es ist doch irgendwie schön. Falls Sie noch weitere Fragen an mich haben, dann melden Sie sich doch einfach. Schreiben Sie mir eine Mail, rufen Sie mich an. Ich freue mich, wenn Sie sich mit mir da in Verbindung setzen möchten. Ich habe mich auf alle Fälle sehr gefreut, dass Sie mir jetzt wieder zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, je nachdem, wann Sie mir zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Immobilienpodcast Maklerin muss sein mit Kerstin Keil.